Herzlich willkommen jetzt am Nachmittag. Wir haben das Thema Lernen in globalen Zusammenhängen, ECDA und internationales Management. Und um jetzt gleich einmal einzusteigen, ich werde jetzt nicht die beiden Diskutantinnen vorstellen, sondern sie haben ja die Beschreibungen in ihrer Unterlage. Und ich möchte einfach ganz kurz die beiden noch einmal fragen, was würden Sie uns allen gerne mitteilen, was wir von Ihnen noch nicht wissen? Und ich würde sagen, die Dame zu meiner Rechten, Margret, magst du kurz anfangen, bitte.
Die Frage, was Sie zu mir noch nicht wissen, das ist wahrscheinlich einiges. Es ist eher die Frage, was ich auswähle aus dem, dass Sie nicht wissen. Was ich meistens nicht dazu sagen muss, ist, dass ich aus Tirol komme und in Wien lebe, weil das hört man meistens sofort, wenn ich meinen Namen sage. Was Sie möglicherweise noch nicht wissen, ist, dass ich gerade aus einer Reise aus Bhutan zurückkomme und deshalb noch sehr inspiriert bin von den Eindrücken einer anderen Kultur.
Dankeschön, Margret. Saskia, bei dir, was möchtest du uns preisgeben?
Gute Frage. Also ich kann leider mit Bhutan nicht dienen. Ich komme eigentlich, war die ganze Woche brav in Wien. Komme ursprünglich, könnte man höchstens sagen, was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist, dass ich selber Migrationshintergrund habe und aus München hierher gewandert bin und mit vielen Umwegen in meiner eigenen Biografie. Das kann ich vielleicht mitgeben und daher vielleicht das Interesse auch am Thema.
Okay, vielen Dank. Eines, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ich habe mich heute schon ein Stück als Minderheit gefühlt, ganz ehrlich, da in der Runde, nämlich in der Rolle als Unternehmerin. Ich wurde von Hakan schon begrüßt und habe gesagt, na, was machst denn du heute da? Als Unternehmerin in dem Sinn, aber ich freue mich trotzdem hier in dieser Runde zu sein und auch das Gefühl zu haben, als Minderheit hier ein Stück zu agieren. Gut, gehen wir mal hinein. Lernen in globalen Zusammenhängen, ECDA und internationales Management. Saskia, du bist einerseits auf der Fachhochschule in Wien hier als Lektorin und auf der anderen Seite vertrittst du auch CETA. Ich würde dich bitten, einfach nur kurz einmal zu klären, vielleicht für alle, die hier sind, was ist CETA, was machst du auf der Fachhochschule und in welcher Rolle sprichst du jetzt zu uns? Und das Zweite ist, internationales Management, was verbindet dich damit oder wie umschreibst du das? Wovon sprechen wir da jetzt?
Okay, ich versuche mich schon mal an der ersten Frage. Wie schon gehört, bin ich auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lektorin an der FH Wien der WKW und zwar am Institut für Kommunikation und unterrichte dort hauptsächlich Kommunikationspsychologie, Social Skills, auch interkulturelles Management. Und dann gibt es noch eben die Rolle von CETA, da bin ich stellvertretende Vorsitzende. CETA steht für Society for Intercultural Education, Training and Research. Und ich kann die Frage nicht auflösen, in welcher Rolle ich hier spreche. Also es ist schon da hier mindestens zwei Rollen vorhanden. Als CETA vertreten wir ein Netzwerk, also CETA Austria gehört zum Gruppen. Ich möchte keine Werbung machen, aber wir gehören einem größeren Netzwerk an, was eben schon einen starken Wirtschaftsfokus hat und wo die Frage von interkulturellen Zusammenhängen oder auch interkulturellem Lernen, wenn man so will, ja mit Unternehmensfokus angegangen wird. Das heißt, es gibt einerseits einen Forschungsfokus, also jetzt Mitglieder, die in der Forschung selber zu den Themen tätig sind, oder natürlich auch vielfach Trainer und Trainerinnen, die eben für Unternehmen tätig sind oder im Unternehmenskontext, aber auch im Hochschulkontext natürlich und da einfach ein sehr breites Publikum bedienen. Wenn du mich jetzt fragst, was interkulturelles Management ist, ist das natürlich recht schwierig, würde ich sagen. Also aber ich versuche mal, das zu beantworten, wie es vielleicht auch an der Fachhochschule angegangen wird. Ich habe mir den Syllabus hergenommen, was soll die Lehrveranstaltung erreichen bei uns am Master. Und da steht dann ganz klar drin, das Vermeiden von Konflikten in dem Bereich. Also Studierende fit zu machen für die Zusammenarbeit in internationalen Kontexten und das anhand von Fallbeispielen oder wie auch immer das didaktisch angegangen wird, auch die Wahrnehmung bestmöglich zu schärfen, wenn sie in nationalen Unternehmen tätig sind, da aber anderen Nationen ausgesetzt sind oder vielleicht auch ja, virtuell zusammenarbeiten.
Sprich, das ist die Zielsetzung, wenn jemand ein Studium in dem Bereich quasi macht, wo du jetzt tätig bist.
Dazu möchte ich aber erwähnen, das ist eine einzige Lehrveranstaltung.
Mit wie vielen Wochenstunden?
18, genau. Okay. Also in einem größeren Modul, was zum Beispiel bei Corporate Governance noch inkludiert und NPO-Kommunikation. Und was auch vielleicht schon eine gewisse Relevanz oder wie auch immer zeigt, ist, dass sie mit der Umstellung vom Curriculum nicht mehr im Bachelor vorhanden ist, sondern nur mehr im Master. Das heißt, die Bachelorstudierenden haben das nicht mehr als Angebot, diese Lehrveranstaltung.
Okay, wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist dafür eine riesengroße Kompetenz, die da jetzt entwickelt oder was immer auch werden sollte, relativ wenig Platz da. Täuscht mich da jetzt mein Gefühl oder ist das anders?
Nein, da würde ich dir schon durchaus beipflichten, dass zwar einerseits immer das Stichwort Internationalität fällt und ja, Austauschprogramme vielleicht auch angeboten werden. Es gibt auch sogenannte Incoming-Studierende, also die dann auch in die Lehrveranstaltungen gesetzt werden oder mehr Lehrveranstaltungen auf Englisch, damit man ja möglichst international agieren kann. Aber eigentlich nimmt es recht wenig Platz ein, ja.
Danke mal für den ersten Eindruck. Margret, du bist einerseits selbstständige Trainerin, auf der anderen Seite quasi auch in der EZA. Da möchte ich dich ganz kurz bitten, einmal zu sagen, was ist EZA, einfach auch für alle. Und dann kurz darauf Bezug zu nehmen, wie du das so siehst, dass das ziemlich kurz gehalten wird, nämlich auch diese Ausbildung, diese Weiterbildung in dieser Kompetenz. So erscheint es mir nämlich.
Ja, ich meine mal die Frage zu stellen, was ist EZA? Ich glaube, das wäre jetzt sehr vermessen zu sagen, ich kann das jetzt mit einem Satz definieren. Tatsache ist, glaube ich, dass das Bild von Entwicklungszusammenarbeit in vielen Köpfen doch auch sehr bezogen ist, eigentlich auf sehr einfach gestrickte Prozesse. Also dass im Prinzip das Bild von dem, was EZA ist, gerade in Österreich zum Beispiel, kommen dann Bilder wie die Dreikönigsaktion, also Projekte auf der Projektebene. Und im Prinzip ist ja EZA ein sehr, sehr viel umfangreicheres Bild. Und ich glaube, Heidi Grobauer wird ja morgen auch über globales Lernen sprechen, also die entwicklungspolitische Inlandsarbeit könnte man als einen Bereich der Entwicklungszusammenarbeit nennen. Und dann gibt es natürlich auch noch auf der bi- und multilateralen Ebene sehr umfangreiche Prozesse, die man hier jetzt, was wahrscheinlich viel zu weit führen würde, das hier zu diskutieren. Und ich glaube, der Fokus, den wir auch in der Vorbereitung besprochen haben und was ja wahrscheinlich auch das interkulturelle Management und die EZA in dem Sinne jetzt verbindet, ist, dass wir uns mit dem Thema befassen wollen, was oder inwiefern wird interkulturelle Kompetenz als ein Aspekt der Personalentwicklung auch im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit aufgegriffen und in die Praxis umgesetzt. Und da muss ich leider sagen, dass aus meiner Wahrnehmung einerseits als freiberufliche Trainerin und Coach da noch sehr, sehr wenig gemacht wird. Da habe ich auch das Gefühl, dass NGOs, Nichtregierungsorganisationen, da schon sehr, sehr viel weiter sind, jetzt staatliche oder Institutionen, wo in der Personalentwicklung auf dieser Ebene der Soft Skills eigentlich meiner Beobachtung nach sehr wenig angeboten wird. Also da geht man eigentlich davon aus, und das war auch das Thema meiner Dissertation, die ich während meiner Zeit in Eritrea und Uganda geschrieben habe, wo es darum gegangen ist, das Hauptthema war, von interkultureller Erfahrung zu interkultureller Kompetenz, weil das so meine Beobachtung war, dass man in ganz vielen Kontexten eigentlich immer davon ausgeht, wenn die Personen die interkulturelle Erfahrung haben, dann haben sie automatisch auch die interkulturelle Kompetenz. Und meine Beobachtung in den Jahren, in denen ich in Eritrea und Uganda gelebt habe, war da eher eigentlich in die gegenteilige Richtung, dass sehr oft Personen, die sehr lange in diesen interkulturellen Konstellationen der Zusammenarbeit tätig sind, oft ein sehr, also dass sich die Bereitschaft, offen und flexibel und tolerant auf andere einzulassen, nicht unbedingt zunimmt mit den Berufsjahren. Und das war so ein Thema, dass ich ein bisschen näher mir anschauen wollte. Was sind denn da die Faktoren, dass es zu dem kommt?
Wenn du es jetzt schon angesprochen hast, was sind so die wesentlichen Faktoren, Margret?
Die wesentlichen Faktoren, wieso sich die interkulturelle Kompetenz nicht automatisch erweitert, ja, weil das natürlich, ich glaube, es geht immer ganz wesentlich um den Aspekt der Reflexion, und Reflexion ist etwas, das einfach auch Arbeit ist und wo es auch eine Plattform braucht, wo diese Reflexion auch möglich wird. Und ich glaube, in unserem alltäglichen Arbeitsprozessen wird das sehr oft zu wenig Zeit auch für diese Aspekte eingeräumt. Und ich glaube, gerade die Zusammenarbeit in interkulturellen Teams braucht einfach Auseinandersetzung, braucht Diskussion, braucht das Finden von einer gemeinsamen Ebene. Und das passiert nicht automatisch. Und deshalb passiert es eben nur, wenn auch die Räume geschaffen werden.
Okay, das heißt Räume schaffen, wenn ich jetzt da so ein bisschen die Brücke spannen kann, im Sinn von Fachhochschule, sehr wirtschaftlich orientiert, sehr wenig Zeit, sehr wenig sozusagen auch ja, Semester, Wochenstunden jetzt für dieses Thema interkulturelle Kompetenz, so nennen wir es jetzt auch mal in unserem Kontext, und das zieht sich dann weiter in Richtung Unternehmen, Organisationen, wo auch sehr wenig Zeit einfach dafür eingeräumt wird. Also das ist jetzt einmal so der Bogen. Wir haben auch ein bisschen ausgemacht, wir changen Moderation und Inhalt ab und zu. Deshalb sage ich jetzt auch noch einmal etwas von meiner Erfahrung vielleicht dazu. Das Thema interkulturelle Kompetenz in Organisationen, in Unternehmen in erster Linie, in wirtschaftlichen, dort wo wir unsere Kunden haben, ist im Kommen. Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist im Kommen. Warum? Wir haben jetzt gelernt, auf den Hochschulen betriebswirtschaftliche Instrumente zu haben. Wir können vieles beschreiben, das haben alle studiert, das ist wunderbar. Und dann gibt es noch irgendetwas, was wir nicht fassen können. Ja? Und da kommt wieder das Thema Kultur ins Spiel, wo wir ein Wort dafür haben, wo wir über etwas reden können und es besprechbar machen können, was wir eben so spüren. Also das ist das eine. Es ist im Kommen. Auf der anderen Seite ist es so, man kommt zu einem Kunden und der sagt dann, naja, das wollen wir alles haben, aber Sie wissen eh, einen Tag haben wir Zeit dafür und nicht mehr. Und das ist quasi so ein Stück die Herausforderung, vor der wir stehen. Was machen wir mit dem Thema, um nicht sehr inkompetent rüberzukommen und auch nicht das zu vermitteln, was zu wenig wäre, und andererseits den maximalen Output natürlich auch zu haben. Gut. Jetzt vielleicht ganz kurz noch einmal dazu, ECDA, ich komme jetzt wieder zu dir, der Titel unserer Konferenz ist ja politisch, wie politisch ist interkulturelle Bildung. Wenn wir jetzt zu ECDA kommen, du arbeitest ja auch mit Maßnahmen oder in Trainings in der ECDA, wie sehr fließt hier Politik, aktuelle Politik, aktuelle politische Vorkommnisse mit ein in diese Lehre oder ins Training. Vielen Dank, Hakan. Traumhaft. Danke.
Ja, ich meine, aktuelle, ich denke, es ist einmal wichtig zu fragen, wenn wir uns diese Frage stellen, wie politisch ist EZA, wie definieren wir überhaupt politisch? Wenn es wie am Vormittag um diese Frage der Ermächtigung geht, dann würde ich sagen, ja, EZA ist natürlich auf vielen Ebenen sehr politisch, aber wenn es jetzt um diese aktuellen Aspekte der Politik geht und inwiefern die im Training relevant werden, dann würde ich sagen, dann ist das in den meisten Fällen eher auf so einer Ebene, wenn es um Sicherheitstrainings geht, um solche Themen, wenn es jetzt in einem Personaleinsatz in ein Land, also in einem Land stattfindet, wo sicherheitspolitische Einschränkungen relevant sind, dann würde man diese Themen ansprechen. Aber jetzt so ganz generell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass in den Trainings aktuelle politische Aspekte behandelt werden.
Wie machst du es selber?
In den meisten Fällen ist es ja so, dass jetzt, wenn ich für ein Training angeworben werde, dass mein Aufgabenbereich ja sehr stark auf die interkulturelle Kompetenz ausgerichtet ist und dass es andere Module gibt, wo die politische Ebene einbezogen wird. Und normalerweise hat man ja dann auch wenig Austausch mit anderen Trainern oder Vortragenden. Also in dem Sinn ist das oft auch sehr stark getrennt.
Okay, danke. Saskia, bei CETA hast du viel Kontakt mit Beraterinnen, Beratern, Trainerinnen, Trainern im wirtschaftlichen Bereich. Wo geht da die Tendenz hin? Oder wie schauen denn diese diese Trainings heutzutage aus? Sprechen wir noch immer von diesen Do's and Don'ts Trainings, sind wir schon ein bisschen weiter, also diese Do's and Don'ts, die wir ja eigentlich nicht haben wollen, aber die Firmen sehr wohl nachfragen. Wie funktioniert das denn?
Also ich würde aus meiner Wahrnehmung heraus sagen, dass dass die Schwierigkeit ist oder so der Widerspruch, einerseits wenig Zeit, in der man dann viel durchbringen möchte, aber ich glaube, dass die meisten Trainer und oder viele Trainer und Trainerinnen sich durchaus durch die Tätigkeit schon da gedanklich und auch didaktisch vielleicht auch weiterentwickeln und auch sich Fragen stellen über Do's und Don'ts hinaus und da, glaube ich, auch in unserem Netzwerk ganz spannende Sachen entstehen, wie kann man da offener rangehen und selber zwar die Themen behandeln oder auch vielleicht auch Theorien dahinter, aber auch konkrete Herausforderungen, die dann im Arbeitsalltag auftreten, behandeln. Und ich glaube, da passiert recht viel, auch im CETA-Netzwerk, wenn ich jetzt da an CETA Polen zum Beispiel auch denke, also durchaus aus andere oder offenere Methoden, die reflexiver sind, auch mit einzubeziehen. Also ich glaube, um auch von diesen Do's and Don'ts einerseits vielleicht Hilfestellungen, die so auf einer ganz pragmatischen Ebene sind, also ganz so in Richtung Landeskunde oder wie sind die und die Fragen zu behandeln, bis aber, was ist eigentlich mein Standpunkt? Also ich glaube, das ist dann eher also von diesen kulturspezifischen Trainings weg hin zur Kultursensibilisierung, dass das, glaube ich, schon ein Trend ist. Oder dann in Fragen von Change Communication, Veränderungsprozessen da mit einfließt.
Okay. Ich möchte vielleicht noch einmal von meiner Erfahrung festhalten, dass wir bemerken, dass viel, viel weniger Expats mittlerweile wirklich auch weggeschickt werden. Ja? Also aus Österreich im Sinn von, wir bereiten dich auch kulturspezifisch vor und du wirst dort in einem anderen Land dann tatsächlich deinen Job machen. diese Expatriation nach außen nimmt extrem ab in den Unternehmen. Die Unternehmen zahlen das kaum mehr. Das ist die Erfahrung. Und wenn es jetzt um interkulturelle Trainings geht und zumindest auch so, wie wir jetzt angefragt werden, da geht es stärker darum, wie arbeiten wir in Teams zusammen, die Menschen arbeiten, die aus unterschiedlichen regional-kulturellen Hintergründen kommen oder auch sprachlich unterschiedlichen Hintergründen kommen. Und das ist das Spannende. Und da reden wir dann nicht mehr von Do's and Don'ts. Vielleicht müssen wir ein bisschen kulturspezifisch unterwegs sein. Nur wenn mich jetzt ein Kunde fragt, okay, wie schaut's aus, wie schauen diese Trainings aus, dann sage ich immer, schminken Sie sich diese Do's and Don'ts ab. Das ist zwar manchmal wichtig im täglichen Kontext, aber das können Sie überall nachlesen. Wichtig ist, dass Sie die Fähigkeit bekommen, auf gewisse Situationen gut zu reagieren beziehungsweise dementsprechend auch zu agieren. Ja, Saskia, vielleicht von deiner Seite her noch, wenn du jetzt so als Lektorin auch unterwegs bist und deine Studierenden da so begleitest und beobachtest, was kann denn dieser, ich sag's jetzt einmal, Input im Studium zum Thema interkulturelle Kompetenz eigentlich bei den Studierenden bewirken? Verändert sich da etwas? Wir reden auch immer wieder über Veränderungen etc. Was tut sich da auf der individuellen Ebene?
Also ich glaube, zum einen würde ich jetzt mal die These wagen, dass die Wahrnehmung dann für das Thema gestärkt wird vielleicht, aber die Herausforderung auch ist, also ich glaube, ich muss da nochmal betonen, dass unsere Studiengänge ja klar auch wirtschaftlich orientiert sind und ich glaube, das Ziel dahinter, das darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Einerseits die Motivation zum Studium schon diejenige ist, ich möchte fit für den Arbeitsmarkt sein und das dann auch unsere Aufgabe sein soll, also so Global Players vielleicht im Bestfall draus zu machen. Und das heißt, diese Schwierigkeit besteht da so gesehen schon. Wenn ich sie jetzt begleite, ist das, also ich glaube, das ist die eine Ausgangslage sozusagen. Und der Prozess ist also um das Ziel irgendwie vor Augen zu haben. Also das ist, glaube ich, einerseits von den Studierenden ausgehend und andererseits eben, was wir als Lektorinnen und Lektoren dann aufbekommen. Und dementsprechend kannst du sie vielleicht vorbereiten oder ihnen irgendwie auch verschiedene theoretische Hintergründe dazu vermitteln oder es versuchen und auch anregen, diese vielleicht zu hinterfragen, aber es kann halt auch sein, also dass es schon ein hehrer pädagogischer Wunsch bleibt. Also stelle ich jetzt hier mal in den Raum, ob das eben, ich würde es mir wünschen, ich muss aber selber dazu dann sagen, wie vorhin schon betont, vielleicht ist die Zeit eben nicht gegeben irgendwie in dem Rahmen oder zu wenig gegeben. Weil dann noch andere Faktoren irgendwie wichtig wären oder sowas. Also über das
Was wäre zum Beispiel wichtig? Was wäre wichtig für dich?
Ich kam drauf, also glaube ich, in der Vorbereitung auch auf die Diskussion, dass ich mir dann gedacht hätte, naja, ich glaube, über auch die Reflexion des eigenen kulturellen Standpunkts oder sowas wäre es ja auch eine Reflexion eigentlich auch über das System, in dem sie agieren. Um jetzt schon die Frage vorzugreifen, wie politisch ist dann der Kontext? Weil vordergründig spielt es jetzt dort in der Lehre vielleicht weniger eine Rolle, aber dadurch, wenn wir es dann ums berufliche Handeln gehen, ja dann irgendwie sehr wohl. Aber das ist ein Ausschnitt sozusagen, den wir betrachten.
Okay, danke. Margret, magst du dazu was sagen? Auch mit Studierenden hast du ja auch viel zu tun auf Fachhochschulen, als Vortragende auf Fachhochschulen oder Universitäten. Wie siehst du das Thema bei Studierenden und vor allem auch, was bewirkt das eigentlich, wenn wir in der Lehre oder im Training über interkulturelle Kompetenz sprechen, Fähigkeiten weiterentwickeln, was immer auch unser hehrer Anspruch ist? Was bringt das jetzt eigentlich?
Naja, ich glaube, das Dilemma an interkulturellen Trainings an sich ist, dass das ja immer nur eine Art Trockentraining ist. Und die wirklichen Lernerfahrungen, meiner Erfahrung nach, machen die Leute meistens erst dann, wenn sie wirklich sozusagen ins kalte Wasser geschmissen werden und dann irgendwo in unterwegs sind und wirklich in Situationen kommen, wo sie dann eigentlich erst wo ihnen erst ihre eigenen Werthaltungen und Handlungen bewusst werden, weil eben gewisse Dinge, die Automatismen, die wir alle verinnerlicht haben, dann eben nicht mehr in einer Weise funktionieren, wie sie das gewohnt sind. Und von dem her mache ich die Erfahrung, dass eigentlich, oder ich glaube, dass oft die Ziele, die gesetzt werden für interkulturelle Trainings, eigentlich viel zu hoch gesetzt sind. Und mein Ansatz oder mein Anspruch wäre es eigentlich immer eher auch so Training- und Coaching-Maßnahmen zu verbinden, weil ich glaube, dass gerade diese Begleitung eines Lernprozesses, eines interkulturellen Lernprozesses über die Dauer eines Auslandseinsatzes, wenn wir jetzt so diese klassische Personalentsendung hernehmen, dass das eigentlich die Aspekte sind, wo wirklich Lernen stattfinden kann. Und ein Training kann im Wesentlichen, glaube ich, immer nur ein minimales Bewusstsein schaffen für gewisse Aspekte, die man dann in der beruflichen Umsetzung vielleicht dann erst wahrnehmen kann, weil man dafür sensibilisiert ist.
Okay, das heißt, ich könnte jetzt eigentlich behaupten, das wäre Unternehmenspolitik zu sagen, naja, dann machen wir einen Tag interkulturelles Training und dann sind meine Leute schon kompetent genug, gewisse Dinge zu machen. Wie würdest du das sehen? Kann das Unternehmenspolitik sein, um jetzt Politik ins Spiel zu bringen, nur auf dieser Ebene?
Naja, ich meine, interkulturell kompetent zu sein, ich würde das auch nie als einen Zustand betrachten, sondern das ist immer ein Prozess. Und in dem Sinne, ich meine, es mag Unternehmenspolitik sein, aber ich würde dem jetzt, ich würde das eher hinterfragen, ob das überhaupt möglich ist, sowas wie interkulturelle Kompetenz zu erzeugen, weil das eben, weil Kompetenz immer etwas ist, was sich in der jeweiligen Situation auch wieder neu entstehen wird und wo man immer nur die Grundlagen schaffen kann für ein kompetentes Handeln.
Okay, danke. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich möchte das Format jetzt ein bisschen brechen, nämlich in dem Sinn, weil die Margret muss jetzt dann relativ schnell weg. Ich möchte einfach in die Runde kurz einmal fragen, gibt es hier in der Runde im Plenum irgendwelche Fragen zu diesem Thema, beziehungsweise haben Sie vielleicht auch ein Statement zum Thema, sozusagen ist sind Unternehmenstrainings oder Beratungen zum Thema interkulturelles Management, ist das oder kann das politisch sein, muss das auch politisch sein? Und welche Rolle sollte Politik hier spielen? Eine Aussage haben wir da schon gehört. Gibt es da vielleicht ein Statement dazu? Herr Gürses, bitte.
Ich möchte die Frage fast schon irgendwie zurück noch einmal stellen an das Podium. Kann so ein interkulturelles Bildungsprogramm unpolitisch sein, auch wenn es nicht sozusagen bewusst politisch ist? Zumal, also sowohl in der EZA als auch im internationalen Management, ja, tut man Dinge, die höchst politischer Natur sind, nicht? Also was ist ein was weiß ich, ein internationaler Konzern oder ein Unternehmen, ein internationales, das ist schon eine politische Frage, glaube ich. Also allein diese Frage, warum gibt es dieses Unternehmen da und nicht dort, ist eine politische Frage. Was heißt EZA, aus welcher Perspektive reden wir von der EZA, das ist schon eine politische Frage. Die einzige, also sozusagen, was mich beschäftigen würde, ist, inwieweit setzt sich die interkulturelle Bildung selbst damit auseinander. Das heißt, inwieweit ist diese Art sozusagen Selbstreflexion ist Bestandteil der interkulturellen Bildung. Wie weit fragt sich die interkulturelle Bildung, was mache ich da, was ist meine Aufgabe da, was ist meine Funktion da? Ich will das jetzt nicht sozusagen parolenhaft oder sloganhaft, also so als Handlanger von imperialistischen irgendwas oder sowas, sondern was ist es tatsächlich und kann man das nicht als Bestandteil auch dieser Bildung sozusagen gleich mit den Leuten mit auf den Weg geben? Inwieweit wird das politisch mitreflektiert? Das ist die Frage.
Okay, danke schön. Ich möchte es nur ganz kurz ergänzen. Im unternehmerischen Kontext sprechen wir sehr stark von Weiterbildung, um das auch ein Stück abzugrenzen. Das Thema Bildung gibt es ja fast gar nicht, ja, im Unternehmen. Aber das ist eine eigene Diskussion, die wir führen könnten. Wer möchte denn dazu Stellung nehmen zur Frage von Hakan? Margret?
Ja, also ich würde einfach in dem Sinne auch noch einmal auf das globale Lernen verweisen, weil ich glaube, gerade im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit werden diese Themen genau im globalen Lernen aufgegriffen und thematisiert. Also da hat sich eigentlich eine eigene Richtung heraus entwickelt, die sich genau um diese politischen Aspekte der globalen Zusammenhänge, der globalen Ungerechtigkeiten, also das zum Ziel gesetzt hat, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und in dem Sinne, wenn wir jetzt von Personalentwicklung oder von Weiterbildung in NGOs reden, dann ist das eine andere Ebene. Aber wenn wir jetzt von der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit reden, dann glaube ich sehr wohl, dass da auch sehr viel politische Aspekte mitgedacht werden und eigentlich in diesem Sinne diese Arbeit nie unpolitisch sein kann.
Okay, danke schön. Ich möchte vielleicht auch ganz kurz noch was dazu sagen. Aus meiner Sicht ist es so, oder zumindest aus unserer Sicht, so wie wir das im Unternehmen auch gesamtheitlich sehen, ist Politik ein Teil von Kultur, so wie wir es definieren. Ja? Also ich nehme jetzt nicht in Anspruch, dass das hochwissenschaftlich ist etc., aber so wie wir es verstehen, ist Politik ein Teil von Kultur, der Unternehmenskultur, der regionalen Kultur, der individuellen Kultur. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und aus unserer Sicht müssen wir diesen Aspekt mitdenken in einem Training, auch wenn es nur ein halber Tag ist oder ein Tag oder ein Coaching ist. Das heißt, ich muss diese Dimension immer mitnehmen, weil das eine Lebenswelt ist insgesamt. Also so verstehen es wir. Also wie gesagt, sehr unwissenschaftlich natürlich, aber das funktioniert in der Praxis ganz gut. Magst du noch dazu was sagen?
Ja, ich könnte vielleicht dem noch, ich habe da keine Antworten auf diese Frage, höchstens, dass man es vielleicht versuchen könnte, eben auch vielleicht in die Lehre mit einzubringen und da so ein Bewusstsein zu schaffen, ob es jetzt durch Ansätze wie globales Lernen oder weitere sind, dass eben alles, was die Lebensumwelt auch befasst, dass es ja schon politisches Handeln ist. Die Frage wäre dann sicher spannend, was dann passieren würde. Also gerade in dem Handlungsfeld, wenn man das dann hinterfragt, eben wo sind die Unternehmen situiert, wer kriegt denn überhaupt eigentlich Zugang zur Arbeit, wer wird denn überhaupt entsandt und diese ganzen Fragen, die dann ja tatsächlich dann passieren und warum kann ich das machen und andere nicht, weil im Gegensatz zur EZA geht es, glaube ich, jetzt da in diesen Entsendungssachen eben nicht um Fragen der Ermächtigung. Da sind oder schon vielleicht auch in dem Sinne, dass wenn ich entsendet werde, auch irgendwie eine Form der Ermächtigung. Aber das, ich habe darauf sonst keine Antworten. Ich kann das nur in den Raum stellen.
Dankeschön. Gibt es vielleicht einen Kommentar noch aus der Runde, aus dem Plenum oder eine Frage? Okay, bitte, Marie.
Mich würde interessieren, also mich hat ein bisschen die Feststellung überrascht, dass interkulturelles Training im Kommen ist im Unternehmen. Meine Wahrnehmung ist eher das, dass es mehr in Richtung Diversitätsmanagement geht, wo dann ein Teil halt diese kulturelle Sphäre oder Dimension oder wie auch immer man das nennen will, ist. Und das würde mich interessieren, also was ist der Unterschied irgendwie so? Also wo seht ihr den Unterschied zwischen interkultureller Bildung und Diversitätsansatz? Und nicht, ich weiß schon, Diversitätsansatz, 6 Kategorien, das ist anders natürlich als die Kultur, aber dahinter sozusagen oder darüber hinaus, was ist da jetzt der unterschiedliche Ansatz? Oder ist es mehr jetzt das Diversitätsmanagement, was gefragt wird und dann wird halt diese kulturelle Dimension mitgenommen? Oder ist es wirklich diese kulturelle Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen, was mehr gefragt ist, würde mich interessieren.
Darf ich gleich was sagen?
Okay. Ganz gut. Also ich glaube, da muss man wieder unterscheiden, auf welcher Ebene die Bildung ansetzt. Ich könnte mir vorstellen, und das ist aber der Kontext, in dem ich eigentlich weniger zu tun habe, dass wenn es um Unternehmen, um inländische Unternehmen sozusagen geht, also um Unternehmen, die im österreichischen Kontext tätig sind, dass dann das Thema Diversität öfter angefragt wird. Wenn es aber jetzt, und das sind oft die Unternehmen, mit denen ich mehr zu tun habe, um österreichische Unternehmen, die im internationalen Kontext tätig sind, dann gibt es sehr oft gewisse Niederlassungen irgendwo in irgendeinem Land und dann ist dieser Aspekt Kultur in dem Sinne doch meistens das wichtigste Anliegen, weil einfach die Erfahrungen bestehen, dass in den Teams gewisse Themen so latent irgendwie immer mitschwingen und eigentlich nicht wo man merkt, ich glaube, das hast du auch gesagt vorhin, dass im Prinzip gibt es ein Bewusstsein dafür, dass gewisse Themen in der Zusammenarbeit eine Relevanz haben, die aber oft sehr wenig Raum bekommen, um diskutiert zu werden. Und deshalb ist, glaube ich, in diesem Kontext dann schon das Thema der Kultur, wenn ein Unternehmen einmal so weit ist, dass sie das überhaupt identifizieren, ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen oder wo wir einer Gruppe unserer Mitarbeiter die Möglichkeit geben wollen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann ist es meistens der Fokus der Kultur.
Ich nehme jetzt kurz noch Bezug dazu, weil die Aussage kam ja von mir, interkulturelles Training oder interkulturelle Kompetenz, diese Trainings sind im Kommen, ich spüre es einfach so. Vielleicht auf deine Frage, die Diversity Management in dem Sinn war jetzt sehr pragmatisch gesagt, ja, und verdammen Sie mich bitte da nicht, aber war extrem modern in den letzten 5, 6 Jahren. Und jedes Unternehmen oder viele Unternehmen, vor allem im großen Bereich, haben sich ganz, ganz stark einfach damit beschäftigt. Und viel Tolles einfach auch gemacht, viel umgesetzt, viele Maßnahmen sozusagen in Aktion gesetzt. Interessant für mich ist es, und warum ich das gesagt habe, ist, interkulturelle Trainings kommen jetzt verstärkt in Österreich, in Deutschland ist das überhaupt kein Thema, das wird seit 30, 35 Jahren gemacht, aber verstärkt in Österreich aus dem Grund, weil wir haben jetzt mehr als 80% von Klein- und Mittelunternehmen in Österreich, die international tätig sind, in irgendeiner Form, ja, beziehungsweise internationale Mitarbeiterinnen haben. Und Dort wird das so definiert, dass man sagt, okay, das ist ein strategischer Erfolgsfaktor, unsere Leute müssen interkulturell kompetent sein, wie immer man das definiert, ist schon ganz klar, aber das ist ein Erfolgsfaktor, ohne dem können wir mittlerweile nicht mehr. Ja, und das beginnt bei der Sprache, Englisch als Lingua Franca, bis hin zu Mobilität, bis hin zu Verständnis für Unterschiede, Erkennen und Wahrnehmen von Unterschieden, bis zum Thema, ich kann damit umgehen oder ich muss damit umgehen, lernen. In dieser Form. Das war sozusagen die Richtung hier. Gut, ich würde nur ganz kurz, da gab es, glaube ich, noch eine Frage, oder? Bitte. Die letzte bitte, weil ich glaube, zeitlich müssen wir dann aufhören. Gell?
Ja, also ich muss sagen, witzigerweise hätte ich das auch wahrgenommen, dass es mehr hingeht Richtung Diversitätstrainings. Und ich persönlich stelle mir die Frage, also ich unterrichte selbst Unternehmenskultur, interkulturelles Management, mache interkulturelle Trainings ab und an. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob es nicht wirklich sogar eh besser ist, in die Richtung besser, unter Anführungszeichen, in die Richtung von Diversitätstrainings zu gehen, weil die sollten, wenn sie gut gemacht sind, ja eine grundsätzliche Art von Wertschätzung, Respekt, Umgang miteinander forcieren, unter Anführungszeichen. Und interkulturelle Trainings gehen denn eigentlich, weil bei Diversität spielt auch Mann-Frau eine Rolle und das ganze Thema. Da spielen also die sechs Dimensionen, wie die Mari gesagt hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob es nicht eh besser ist, dass man diesen Zugang wählt und für Unternehmen, wenn es als Unternehmens, also ich bin Betriebswirtin, wenn ich es aus Unternehmensperspektive sehe, vielleicht nicht betriebswirtschaftlich sogar sinnvoller ist, dass ich in ein Diversitätstraining investiere, weil wenn das gut ist, decke ich sechs Dimensionen ab, bestenfalls werden alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, keine Ahnung, sensibilisieren sich für alle sechs Dimensionen etc. etc. Okay. Als Frage. Danke. Statement und Frage.
Danke. Saskia?
Ich würde da gleich als Frage zurück in den Raum werfen. Also ich möchte es gar nicht beantworten, ob das nicht eben auch ein neues Label ist für das, was vorher schon passiert ist, also mit Diversity Management, für das, was vorher die interkulturellen Trainings oder welche Trainings auch immer inkludiert haben, jetzt dann unter Diversity Management fallen, weil, so wie du gesagt hast, es eben ja auch dann um die Bereicherung geht. Also ich habe gestern nämlich ganz erfahrungsbasiert mit einer Freundin gesprochen, die in einem multinationalen Unternehmen in Wien arbeitet und sagt, naja, aber Moment, du bist morgen auf der Podiumsdiskussion. Ist das wirklich was Gutes aus meiner Erfahrung heraus? Ist das nicht was, was jetzt mir mein Unternehmen so verkauft, als was Positives, divers in diversen Teams zu arbeiten, damit das reibungslos funktioniert, damit ich auf der Schiene bleibe? Und das stelle ich jetzt da kurz in den Raum. Ich weiß es nicht, also...
Okay, Hakan, du weißt es und ganz, ganz kurz nur, ganz kurz noch.
Sehr gut dazu passt. Unlängst auf einer Tagung in Graz zum Thema also Migration und Migrantinnen und Migranten in der Erwachsenenbildung war eine Arbeitsgruppe, da habe ich moderiert, glaube ich. Das Wort Differenz fiel dort. Differenz ist natürlich sehr wichtig im interkulturellen Zusammenhang, weil es geht um Differenzen und entweder sind sie konflikthaft oder nicht oder wie auch immer, man geht damit um irgendwie. Also mit der kulturellen Differenz umgehen. Das ist übrigens bei Intersektionalität auch. Interessant ist, eine Teilnehmerin hat gesagt, nein, von Differenz reden wir gar nicht. Ich habe gesagt, wieso nicht? Na, weil wir, also ich komme ja aus der Diversität. Ich habe gesagt, gibt es dort keine Differenzen in der Diversität? Nein, da gibt es nur Gemeinsames. Also das ist schon nicht unwichtig, auf diese Unterschiede zu pochen, zu schauen, in welche Richtung es gehen soll. Welche Funktion sollen diese ganzen verschiedenen... Errol wird jetzt sehr böse sein, wenn ich das Wort Ansätze verwende. Diese Ansätze, was sollen sie erfüllen? Das ist nicht unwichtig zu fragen. Und, ja.
Möchtest du jetzt eine Antwort? Nein. Ich glaube, da müssten wir alle miteinander sehr, sehr lang noch diskutieren. Ich habe schon den Wink. Bitte, es gibt noch Tischgespräche, genau so ist es. Vielen herzlichen Dank. Wir haben schon den Wink bekommen, die Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich, Margret, bei dir, Saskia, bei dir. Und ich möchte jetzt einfach nur so ein bisschen in den Raum stellen, auch gerade interkulturelle Trainings, Diversitätstrainings, gerade im Management, das ist immer so ein bisschen höchst eigenartig, ja, haben wir auch heute schon diskutiert, was soll das eigentlich sein, wie immer wir sie auch nennen und was immer auch drinnen ist, ja. Ich sage trotzdem dazu, es ist eine sehr spannende Geschichte und wir hoffen, dass wir damit trotzdem zum Thema etwas weiterbringen. Dankeschön.